NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Arbeit in der Grauzone. Ruppige Methoden in der globalisierten Wirtschaft. Seit Monaten steht das weltweite Finanzdesaster im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Andere Schattenseiten der längst globalisierten Wirtschaft bleiben zurzeit eher unbemerkt. Der Kalte Krieg hat im immer schärfer geführten Krieg der Wirtschaftssysteme seine Fortsetzung gefunden. Längst operieren nicht mehr nur Geheimdienste auf allen Ebenen der Wirtschaftsspionage. Private Dienstleister sind überall tätig und verfügen oft über dieselben technischen Mittel und dasselbe Fachwissen. Die jüngste Studie zum Thema Datenklau und Wirtschaftsspionage schätzt den wirtschaftlichen Schaden durch diese Aktivitäten auf 2,8 Milliarden Euro. Betroffen sind vor allem große Konzerne, aber auch deren Zuliefererfirmen aus den Bereichen Rüstung, Automobil- und Luftfahrtindustrie und dem Schiffbau. Wie können sich Unternehmen wirksam gegen diese Art des unlauteren Wettbewerbs schützen? Das ist eine der Fragen, denen die Sendung von Axel Schröder nachgeht.
Der chinesische und der russische Dienst geht ganz offensiv damit um, Wirtschaftsspionage zu betreiben. Wir haben es hier mit zwei ganz großen Personalkörpern seitens der Nachrichtendienste zu tun. Bei den Russen sind das 350.000, bei den Chinesen 600.000. Und die sind sehr aktiv und nach unseren Erkenntnissen werden sie auch immer aktiver.
Dr. Andrea Berner, Referatsleiterin Geheim-, Wirtschafts- und Sabotageschutz beim Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz.
Die größte Gefahr bei Unternehmen geht von den eigenen Mitarbeitern selber aus. Der ausländische Dienst nutzt genau diese Schwäche, um an den Unternehmen anzudocken, um Informationen zu sammeln, um diverse Betriebsinternas zu bekommen.
Frank Schmieder behält seinen richtigen Namen für sich. Der Sicherheitsdienstleister gehört zur Firma Manager SOS mit Sitz in Frankfurt. Sein Spezialgebiet: lautlose, diskrete Problemlösungen im In- und Ausland. Er hilft in Kidnappingfällen, deckt Unterwanderungsversuche auf.
Die Hauptsache ist tatsächlich offenes Rekrutieren von Informationen, schlicht und ergreifend durch offene Quellen, durch Unachtsamkeit der Mitarbeiter, verlorene Laptops, verlorene Sticks, verlorene Telefone.
Klaus Leiner, Sicherheitsdienstleister. Sitz der Kanzlei Leiner und Denzer ist Frankfurt. Gelernt hat er sein Handwerk bei westdeutschen Geheimdiensten. Wo genau, verrät er nicht. Er bietet Sicherheitschecks für Firmen an, simulierte Spähattacken auf Personal- und IT-Systeme sowie Krisenmanagement bei Produkterpressungen oder Entführungen.
Für Andrea Berner, Frank Schmieder und Klaus Leiner ist Spionageabwehr Alltagsgeschäft. Seit der Jahrtausendwende registrieren die Behörden einen dramatischen Anstieg der Spähattacken. Die Abwehr übernehmen private Dienstleister, das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesämter. Andrea Berner hat ihr Büro im zweiten Stock der Hamburger Behörde am Johanneswall. Sie erklärt, welche Firmen die Verfassungsschützer betreuen.
Wir beraten Unternehmen, sowohl die geheimschutzbetreute Industrie, das heißt, das sind Unternehmen, die vom Bund oder vom Land Hamburg geheimhaltungsbedürftige Aufträge erhalten. Das können Aufträge sein im militärischen Bereich. Dann kümmern wir uns auch um die sogenannten offenen Unternehmen, das heißt, die Unternehmen, die nicht geheimschutzbetreut sind, aber trotzdem in den Fokus von Extremisten, Islamisten oder ausländischen Nachrichtendiensten geraten könnten.
Firmennamen nennt Andrea Berner nicht. Das zeichne die Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Verfassungsschutz aus. Auf die Verschwiegenheit der Behörde können sich bedrohte Firmen verlassen. Rund um die Uhr sei sie erreichbar, erklärt Berner. 24 Stunden täglich können sich Unternehmer oder Sicherheitsbeauftragte bei ihr melden.
Das kommt häufig vor, ich sag mal 20 bis 30 Mal im Monat. Wir wissen hier nie, was der Tag bringt. Es kann sein, dass an einem Tag zig Unternehmen aus einer Branche anrufen, weil branchenspezifisch ein bestimmter Verdacht besteht. Es kann auch sein, dass eine Woche einmal ruhiger ist. Das kann man immer schwer voraussagen, aber durchschnittlich 20 bis 30 Mal im Monat wegen Wirtschaftsspionage, Know-how-Abfluss.
Wie hoch der volkswirtschaftliche Schaden durch den Ideenklau ist, darüber macht Andrea Berner keine Angaben. Zu dünn sei die Datenlage zum Thema, kaum ein Unternehmen mache Spionagefälle öffentlich. Die jüngste Studie zum Thema stammt vom Münchner Sicherheitsunternehmen Corporate Trust.
Das Problem ist, dass es ein sehr großes Dunkelfeld natürlich gibt, weil die Unternehmen sehr ungern anzeigen, wenn sie Opfer geworden sind, weil sie Angst vor Reputationsverlust haben. Also ein Pharmaunternehmen zum Beispiel kann sich das natürlich nicht erlauben, zuzugeben, dass es Opfer von Wirtschaftsspionage geworden ist, oder die Banken.
Die Kriminologin Bärbel Bongartz hat die Studie wissenschaftlich betreut. Sie lehrt an der Hamburger Universität, sitzt in einem Café an der Alster. Vor sich einen dampfenden Cappuccino erklärt sie den Aufbau der Studie. 7500 Firmen hätten zum Teil anonym an der Untersuchung teilgenommen, erklärt sie. Mittelständler jeder Größe und DAX-Unternehmen. Und einige Ergebnisse hätten sie überrascht.
80% der Unternehmen glauben, dass die Gefahr von Wirtschaftskriminalität oder Industriespionage gestiegen ist. Aber nur 5% aller Unternehmen schätzen die Gefahr für sich selber realistisch ein. Daran sieht man also, wie groß diese Diskrepanz ist.
Es betrifft nie die eigene Firma, immer nur die anderen, so der weit verbreitete Glaube. Besonders gefährdet ist laut Studie der deutsche Mittelstand. Hier ist das Firmen-Know-how noch unzulänglich geschützt, das Problembewusstsein nur schwach ausgeprägt. Dabei hat bereits jedes fünfte Unternehmen schon Erfahrungen mit Know-how-Diebstahl. Wie heftig die Schäden dabei ausfallen können, zeigt der Fall des ostfriesischen Windkraftanlagenherstellers Enercon. Bereits Mitte der 90er Jahre, so vermuten Experten, wurde die Kerntechnologie der Firma von amerikanischen Industriespionen ausgekundschaftet. Wenig später meldete Enercons Wettbewerber auf dem nordamerikanischen Markt die Technologie zum Patent an. Noch bis 2010 ist Enercon auf diese Weise der Zutritt zum US-Markt verwehrt. Umsatzeinbußen im dreistelligen Millionenbereich sind die Folge, so die Schätzung. Den Gesamtschaden durch Wirtschaftskriminalität und Spionage in Deutschland beziffert die Studie, an der auch das Handelsblatt mitgewirkt hat, auf geschätzte 2,8 Milliarden Euro pro Jahr. Betroffen sind vor allem Großkonzerne und deren mittelständische Zulieferfirmen aus den Bereichen Rüstung, Schiffbau, Automobil und der Luftfahrtindustrie.
Andrea Berner und ihre Kollegen aus Bund und Ländern können durch Aufklärung und Beratung die Unternehmen warnen, können Ratschläge geben. Die Umsetzung von IT-Sicherheit, Zugangskontrollen und Mitarbeiterschulungen oder Überprüfungen dürfen die Verfassungsschutzämter aber nicht übernehmen. Hier helfen private Dienstleister. Sie schützen die Unternehmen und suchen nach Schwachstellen. Trotzdem gelingt es ausländischen Diensten immer wieder, Spezialwissen für heimische Unternehmen aus Deutschland abzuziehen. Die Bandbreite der Methoden ist immens.
Spionagemethoden reichen eben vom ausgefeiltesten technischen Angriff bis zu ganz klassischen Agentenmethoden, fotografieren, observieren, nachts in der Firma einsteigen. Also da ist die Palette ganz groß. Also ganz wichtig ist zum Beispiel auch das sogenannte Social Engineering. Das heißt also Ausforschen von Personen über einen Gesprächskontakt, das, was wir auch Gesprächsabschöpfung nennen.
Social Engineering ist eine Kunst. Der Gesprächspartner wird manipuliert, sein Vokabular benutzt, manchmal seine Autoritätshörigkeit und Unsicherheit ausgenutzt. Eine ganz simple Methode des Social Engineerings, die Zutritt zu bewachten Gebäuden verschafft, beschreibt Andrea Berner.
Beispielsweise, ich nehme jetzt 3-4 Kaffeebecher, telefoniere, lauf an dem Pförtner am Eingang vorbei, wink dem und da bin ich schon drin. Ne? So ganz einfache Strategien und die sind doch in den allermeisten Fällen erfolgreich.
Eine andere dieser simplen Strategien wendet auch Sicherheitsmann Klaus Leiner an. Wenn Firmen ihn damit beauftragen, Sicherheitslücken aufzuspüren und Mitarbeiter zu sensibilisieren, fängt auch hier der Check ganz harmlos an.
Also es ist durchaus eine gängige Methode, in einem Unternehmen anzurufen und zu sagen, guten Tag, ich bin der externe Dienstleister von Ihrer IT, der Herr sowieso, und dann weiß ich natürlich den Namen des Leiters der IT. Herr Dr. X hat mich beauftragt, bei Ihnen anzurufen. Wir haben gerade festgestellt, bei einem Netzwerkcheck, dass Ihr Rechner, den Sie da gerade vor sich haben, unter Umständen ein kleines Problem hat. Können Sie da bitte mal eine Konsole aufmachen? Dann sagt die Frau natürlich, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, dann schildere ich Ihnen das mal, wie Sie das machen. Und im Laufe dieses Gespräches, was sehr nett und sehr freundlich und ganz, ganz lieb geführt wird, also mit persönlichem Kontakt auch, sagt die mir ihr Passwort und ihre Zugangsdaten. Das haben wir schon mehrfach ausprobiert bei eigenen Unternehmen, die uns um Überprüfung gebeten haben. Das funktioniert fast immer.
Und die Ausspionierten, so Leiner, merkten oft gar nicht, wie arglos sie Passwörter herausgeben. Seine Aufträge bekommt der Ex-Geheimdienstler von Mittelständlern und DAX-Unternehmen. Schwachstellen in der Sicherheit deckt er am liebsten durch einen simulierten Angriff auf den Auftraggeber auf. Zum Einsatz kommt
alles, was legal ist, also alle legalen Mittel. Also sprich, wir machen offene Quellenauswertung, also im Grunde genommen Recherchearbeit, wie das jeder Journalist auch machen würde. Wir machen Recherchearbeit bei allen Quellen, die uns zur Verfügung stehen. Und wenn der Unternehmer das wünscht, sprechen wir auch Schlüsselpersonal auf Messen an und gucken, was der uns erzählt, ob die Sensibilität da ist, über aktuelle Projekte, die geheim gehalten werden sollen, tatsächlich Verschwiegenheit bewahrt oder ob er uns erzählt, was da los ist. Und wenn er das macht, dann gibt es meistens Hinweise, Gespräche, Korrekturgespräche, wo man sagt, also bitte das doch nicht tun, sondern bitte darauf achten, mit wem sprecht ihr denn da.
Diese konventionellen Tricks der Informationsgewinnung führt Leiner den Mitarbeitern vor, macht ihnen klar, wie angreifbar ihre Firma durch unbedachte Plaudereien ist. Schließlich sind die eigenen Mitarbeiter der größte Risikofaktor, so ein Ergebnis der Münchner Studie. 20% der Unternehmen gaben an, dass eigene Mitarbeiter firmeninterner weitergegeben haben, bewusst oder unbewusst.
Ein Kollege von Klaus Leiner, der Düsseldorfer Unternehmens- und Sicherheitsberater Kai Leiler, hält zu diesem Thema regelmäßig Vorträge vor Belegschaften, vor Arbeitern und Führungskräften. Seine Firma gehört zum Verband Sicherheit in der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Hier treffen sich Unternehmen, Dienstleister und Verfassungsschützer zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch.
Wie so häufig ist der Mensch immer der schwächste Faktor dabei und muss durch Coaching, durch baulich-technische Maßnahmen manchmal auch zu seinem Glück einfach in Anführungszeichen gezwungen werden. Und das sind nur die kleinen Faktoren. Natürlich haben wir auch immer noch dieses Thema mit der persönlichen Bereicherungsabsichten, die dahinter stecken. Wenn also wirtschaftliche Faktoren vielleicht einen Mitarbeiter dazu bringen, Unternehmensgeheimnisse weiterzugeben, also die quasi verkauft, das sind natürlich dann die Extremfälle.
Und diese Extremfälle betreffen alle Ebenen einer Firma. Die Münchner Studie hat ermittelt, in einem Drittel aller untersuchten Fälle haben Sachbearbeiter Informationen weitergegeben, in 23% der Fälle waren Facharbeiter, in immerhin 17% auch das Management am Know-how-Abfluss beteiligt. Dazu der Unternehmensberater Kai Leiler.
Das hat für mich so ein bisschen auch was mit dem Wertesystem, vielleicht auch mittlerweile in Deutschland zu tun. Also ich persönlich sehe das als Werteverfall auch in der Gesellschaft an. Also dieses klassische Thema, ich versuche das Möglichste auch aus meiner privaten Steuererklärung herauszuholen. Das Gleiche gilt dann auch vielleicht im Berufsleben. Dieses Wertesystem fördert dann noch das Denken, noch mehr zu wollen, noch mehr zu bekommen.
Und als krimineller Akt werde die Wissensweitergabe oft gar nicht gesehen, so Leiler. Viel eher als Kavaliersdelikt. In der Rangfolge der häufigsten Arten des Know-how-Diebstahls rangieren, gleich hinter den eigenen Mitarbeitern, die sogenannten Hackerangriffe, Attacken aus dem Internet.
Kai Leilers Kollege, der Ex-Geheimdienstler Leiner, überprüft auf Wunsch der Auftraggeber auch die technischen Systeme. Bei diesen Aufträgen engagiert er eine Kollegin. Die auf IT-Sicherheit spezialisierte Informatikerin setzt Leiner auf die Datennetze der Firma an.
Das sind dann so drei Stufen, die wir haben. Die eine Stufe ist der sogenannte Schülercheck, so nennen wir das. Da wird der Angriff mit Mitteln und Methoden gefahren, die im Internet frei erhältlich sind. Komme ich mit diesem Schülerangriff durch und kann das System manipulieren, abstellen oder eindringen, dann gibt es Nachholbedarf erheblicher Art in dem Unternehmen. Der zweite Angriff, den man dann durchführt, ist der schon etwas professionellere Angriff mit Werkzeugen, die man selber hergestellt hat. Diesen Angriff muss ich machen, um zu erkennen, ob Angriffe aus von anderen Staaten Erfolg haben könnten. Und die letzte Stufe ist die Vollprofi-Analyse. Die wird ganz, ganz selten abgefragt. Wir haben erst ein einziges Mal einen Fall gehabt, wo ein Unternehmer das wollte. Da wird das Unternehmen voll angegriffen mit allen nur denkbaren Methoden.
Und am Ende, so Leiner, streikt meist das Firmennetzwerk, bricht für einen Moment zusammen unter den simulierten Attacken von außen. Tatsächlich nehmen derart gestaltete professionelle Hacking-Angriffe zu, sind aber noch immer eine Seltenheit. Viel größer sei die Gefahr von innen durch eingeschleuste Mitarbeiter, so Andrea Berner vom Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz.
Für ein Unternehmen besteht das größte Risiko darin, sich jemand ins Haus zu holen, der entweder von einem konkurrierenden Unternehmen eingeschleust wird oder von einem fremden Nachrichtendienst. So gibt es in China eine große Anzahl von staatlichen oder halbstaatlichen Personalvermittlungsbüros, deren einzige Aufgabe es ist, Chinesen punktgenau auf deutsche Stellenbeschreibungen zu platzieren.
Die Vita dieser Jobsuchenden aus Fernost wird dann, so Berner, zugeschnitten und frisiert. Und nur manchmal fällt der Trick auf. wenn etwa die Einzelteile des Lebenslaufs nicht zusammenpassen, wenn der 25-jährige Bewerber schon über langjährige Berufserfahrungen auf verschiedenen Kontinenten in einem halben Dutzend Firmen verfügt. Andrea Berner rät deshalb, sich die Lebensläufe der Bewerber auf sicherheitsrelevante Stellen sehr genau anzusehen.
Dass es vor allem Russen und Chinesen sind, die zurzeit in Deutschland spionieren, bezweifelt Klaus Leiner, der Sicherheitsberater mit Geheimdienstausbildung. Er glaubt, dass Franzosen, Engländer und US-Amerikaner genauso offensiv die deutsche Wirtschaft ausforschen.
Die machen das nicht lautloser, die machen es genau wie alle anderen auch, nur da ist die Politik lautloser. Das wäre ja ein absoluter Affront gegen unsere westlichen Freunde, wenn wir denen unterstellen würden, dass sie uns ausspähen. Das ist aber so. Und das muss man auch ab und zu mal beim Namen nennen. Man muss sagen, wir wissen, dass es jeder Staat macht. Es gibt überhaupt keinen Staat, keine Industrienation, die keinen funktionierenden Geheimdienst hat.
In jeder Auslandsvertretung, das heißt in jeder Botschaft und in jedem Konsulat, arbeiten nachrichtendienstliche Mitarbeiter des jeweiligen Landes. Und natürlich kennen wir die auch, die uns besonders interessieren seitens der Russen und so weiter. Das ist völlig klar. Und da gibt es diverse Methoden unserer Spionageabwehr, die hier eben verdeckt tätig wird.
Aber über Aktivitäten von Franzosen, Briten und Amerikanern, so Andrea Berner, lägen dem Hamburger Verfassungsschutz keine Erkenntnisse vor. Weitaus aggressiver und subtiler als das Einschleusen von Agenten in Schlüsselpositionen ist eine andere Strategie, firmeninterner abzuschöpfen. Durch Druck auf einzelne Geschäftsleute in Deutschland oder auf Dienstreisen.
Beispielsweise wird ihnen dann vorgeworfen, gegen ausländische Visabestimmungen verstoßen zu haben, ohne gültige Arbeitserlaubnis da tätig zu sein, bei Unternehmern, die im Ausland tätig sind, beispielsweise in Russland. Und dann wird gesagt, ja, also ihr könnt, sage ich mal, gewaltig Ärger bekommen, aber ihr könnt das auch vermeiden, wenn ihr uns Informationen gebt über euer Unternehmen. Das sind, meine ich, die massivsten Fälle.
Deshalb, so Andrea Berner, bietet ihre Abteilung beim Verfassungsschutz länderspezifische Lernmodule an. Nicht nur kulturelle Besonderheiten der jeweiligen Länder werden dort vermittelt, sondern auch rechtliche Feinheiten, zum Beispiel die chinesischen Sicherheitsgesetze. Die sehen laut Berner schon bei geringen Vergehen, etwa Ruhestörungen, die Möglichkeit einer 10-tägigen Haftstrafe vor. Mit diesen Hebeln, so die Wirtschaftsschützerin, werde Druck gemacht. Ein weiteres Lernmodul für Geschäftsleute auf Reisen klärt über Kommunikationsrisiken auf. Auch hier ist Vorsicht geboten.
Wie gehe ich mit den vertraulichen Daten im Ausland um? Das heißt also, auch wie kommuniziere ich mit meinem Konzern? Muss es sein, dass geschäftliche Interna über Telefon besprochen werden? Wenn Unternehmen wissen, dass Telefone in China und in Russland abgehört werden, und zwar jedes Gespräch, wenn sie wissen, dass E-Mails, die über russische Provider verschickt werden, immer gleichzeitig beim russischen Nachrichtendienst auflaufen, dann überlegen sich die Unternehmen schon, wie sie das mit der Kommunikation machen.
Von diesen rauen Sitten im Osten berichtet auch der Frankfurter Sicherheitsmann Frank Schmieder. Er ist Teilhaber der Firma Manager SOS. Seine Kollegen arbeiten über den ganzen Globus verteilt. Die Firma hat Dependancen in Seattle, Singapur und Hongkong. Von dort ist Schmieder gerade zurückgekehrt. Ein deutscher Unternehmer war in der ehemaligen britischen Kolonie plötzlich verschwunden. Bereits zum zweiten Mal machte Schmieder ihn ausfindig, regelte die Streitigkeiten lautlos und diskret. Mehr verrät er nicht. Besonders schmutzige Spionagemethoden, Methoden, die einzelne Manager und Angestellte unter Druck setzen, kennt Frank Schmieder nicht nur aus dem Ausland. Auch in Deutschland funktionierten diese Mechanismen.
Da gibt es von Seiten der Wirtschaftskriminellen ganz normale Mittel. Das heißt, man macht einen Feedback-Check, zum Beispiel, wenn irgendjemand Schulden hat, wenn jemand verschuldet ist, möglicherweise noch eine große Familie im Hintergrund hat, so ist er sehr anfällig für Geldzahlungen oder Ähnliches. Genau diese Schwäche wird man dann ausnutzen und über diese Schiene auch dementsprechend an ihn herantreten, um ihm irgendwelche Vorteile zu suggerieren, um auch einen längeren Informationsfluss zu gewährleisten.
In einer solchen Situation, bei Rufmordkampagnen, wenn Fotos von Bordellbesuchen auftauchen oder Steuertricksereien öffentlich gemacht werden sollen, immer dann rufen Manager Frank Schmieder zur Hilfe.
Das heißt, dass man erstmal eine Freund-Feind-Erkennung machen muss. Man muss Präventivmaßnahmen einleiten, die sowohl den Schutz der Familie als auch des einzelnen Unternehmers gewährleisten. Man muss die Schwachstelle analysieren, respektive auch den Täter analysieren. Und dann werden Ihnen von Seiten der Rechtsanwälte Vorschläge unterbreitet, wie man dieses Ganze vom Tisch bringen kann.
Sicherheitsexperten wie Frank Schmieder und Klaus Leiner lernen tagtäglich, wie sich die Methoden von Industriespionen und Wirtschaftskriminellen entwickeln und verfeinern. Sie beobachten, wie das Angebot an privaten Sicherheitsangeboten rasant wächst. 3.500 Sicherheitsfirmen mit 180.000 Mitarbeitern gibt es bundesweit. 10 Milliarden Euro setzt die Branche um. Der Markt ist umkämpft. Der Konkurrenzdruck unter den Dienstleistern steigt und oft genug, so versichern Schmieder und Leiner, setzten ihre Kollegen auch Methoden am Rande der Legalität ein.
Abhörwanzen, Richtmikrofone, Aufsperrwerkzeuge für Sicherheitsschlösser, Minikameras und Abhörsoftware für Mobiltelefone kann sich heutzutage jeder im Internet kaufen. Ausrüstung, die früher nur der Polizei und Geheimdienstlern zugänglich war, ist frei verfügbar. Die Grenzen der technischen Informationsbeschaffung verschwinden, glauben Frank Schmieder und Verfassungsschützerin Andrea Berner.
Es ist fast alles möglich, ja. Wenn man weiß, wie es funktioniert, wenn man die richtigen Leute kennt, wenn man die richtigen Kontakte hat.
Die technischen Möglichkeiten sind heute nahezu unbegrenzt. Abhören von Handys, Informationen von Laptops bekommen. Also da gibt es unglaublich viele technische Ansatzpunkte über Trojaner, über Abhörsoftware, die es ja heute auch in den ausgefeiltesten Varianten gibt. Und man kann sich auch nicht hundertprozentig davor schützen.
Sondern nur bewusst mit diesen Gefahren umgehen. Die Schnittstellen von Computer und Mobiltelefonen sollten Geschäftsleute deaktivieren. Fremde USB-Speicher sind tabu. Verschlüsselte Festplatten sollten zum Standard gehören. Drahtlose Internetzugänge in Hotel-Lounges gemieden werden. Klaus Leiner.
Neulich ein Fall, der wirklich witzig war. Jemand in der Hotellobby einen Computer bedient, hat dort auf diesem Computer seine Präsentation fertig gemacht und hat dabei vergessen, dass auf diesen Computern in den Hotellobbys, das ist fast überall so, die Dinge gespeichert bleiben. Und wenn ich als Nächster drangehe an den Computer, kann ich das aufrufen und kann mir da die Präsentation runterziehen.
Die schöne neue Technik macht den Missbrauch kinderleicht.
Wie auch das Abhören von Telefonaten. Doch während staatliche Stellen wie dem Verfassungsschutz hohe Hürden den Weg zum schnellen Abhören erschweren, haben die privaten Ermittler dabei nur ein Problem. Sie dürfen sich nicht erwischen lassen. Bisher hat der Verfassungsschutz diese privaten Spione noch nicht im Fadenkreuz.
Wenn hier Private dieses einfach so machen könnten, würden ja die gesetzlichen Voraussetzungen einfach ausgehebelt werden. Das ist nicht zulässig. Und das kann man eben nicht ausschließen. Das wird sicherlich auch so praktiziert, aber genaue Erkenntnisse haben wir darüber nicht.
Dass Sicherheitsdienstleister zumindest fragwürdige technische Methoden anwenden, offenbart die Deutsche Bahn-Affäre. Dort hatte die Abteilung für Konzernsicherheit einen Verdacht. Bei der Auftragsvergabe an Bau- und Ingenieursfirmen sollen Bestechungsgelder geflossen sein. Diesen unsauberen Auftragsvergaben wollte man auf die Schliche kommen. Ähnlich einer Rasterfahndung wurden Daten abgeglichen, zum Teil sogar Kontobewegungen von Mitarbeitern überprüft. Diese Methoden, so Andrea Berner, passten ins Bild von Sicherheitsdienstleistern, die immer öfter in einer Grauzone agieren.
Ein Sicherheitsberater hat ja natürlich viele Möglichkeiten, an Informationen zu kommen. Und da gibt es ja auch ein großes Dunkelfeld, sag ich mal, von halblegalen bis illegalen Methoden. Wir überprüfen diese Person nicht. Wir haben sie auch nicht näher im Fokus. Man kann sagen, man hat manchmal das eine oder andere Bauchgefühl, aber wie in jeder Branche gibt es hier sicherlich auch einige schwarze Schafe.
Noch ist ungeklärt, ob sich die Deutsche Bahn und die von ihr beauftragte Berliner Detektei Network bei den jüngsten Sperrangriffen stets an Recht und Gesetz gehalten haben. Die Ermittlungen dauern noch an. Fest steht bereits der immense Imageverlust der Bahn und ihres Vorstandsvorsitzenden Hartmut Medorn.
Genau diese Imageschäden durch unseriöse Detekteien und Sicherheitsdienstleister versucht Kai Leiler zu verhüten. Seine Novaso GmbH gehört zum Verband Sicherheit in der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Leiler ist Sprecher des dort angesiedelten Arbeitskreises Qualität der Auftragsvergabe an Sicherheitsdienstleister. Oft drohten nicht nur Imageprobleme, so Kai Leiler. Manchmal versagten auch Versicherungen die Schadensregulierung, wenn Auftraggeber externes Sicherheitspersonal schlampig ausgewählt haben. Aber dass die Deutsche Bahn nicht wusste, wie die Firma Network arbeitet, daran zweifeln die Experten der Branche. Frank Schmieder.
Die Deutsche Bahn verfügt über einen eigenen Sicherheitsdienst, der diese Ermittlungen durchaus auch hätte machen können. Ich stelle mir die Frage, ob aus Imagegründen dieser Auftrag deswegen extern vergeben worden ist, um im Zweifelsfall, falls diese ganze Sache schief geht bzw. rauskommt, den schwarzen Peter denn eben einem externen Unternehmen zuschieben zu können.
Das kann sich auch Kai Leiler vorstellen.
Natürlich ist das dann immer der einfachere Weg und auch der sicherere Weg, um im Nachgang immer behaupten zu können, ich wusste nichts davon. Klassisch. Also dann gibt es für solche hochsensiblen Themen, wo wir wirklich jetzt auch über das Datenschutzthema bei der Bahn reden oder die Überprüfung von eigenem Personal, wird es aus meiner persönlichen Sicht auch niemals schriftliche Absprachen geben.
Wenn ich dem richtig gefolgt bin, hat es zwischen der Detektei und der Deutschen Bahn keinen Vertrag gegeben, sondern nur eine mündliche Absprache. Das heißt also für mich im Umkehrschluss, dass von Anfang an etwas verheimlicht werden sollte, dass auch der gesamte Auftrag verheimlicht werden sollte.
Einerseits können externe Sicherheitsdienstleister wie Network massiv das Image schädigen, andererseits aber auch als Buhmann fungieren und den Auftraggeber aus der Schusslinie manövrieren. Mittlerweile ermittelt, von der Bahn selbst angeregt, die Staatsanwaltschaft im Fall der unternehmensinternen Rasterfahndung und prüft etwaige Rechtsverstöße.
Die deutsche Wirtschaft steht unter Dauerfeuer. Spionierende Geheimdienste schöpfen das Wissen von Geschäftsleuten ab, verschaffen sich Zugang zu Montagehallen und Planungsabteilungen, fotografieren und kopieren. Die eigenen Mitarbeiter plaudern aus freien Stücken oder unter Druck von außen interner aus und verdienen sich ein paar Euro nebenbei. Und die privaten Sicherheitsunternehmen wollen ihr Stück vom Kuchen, sperren im Auftrag deutsche Hightech-Firmen aus, liefern Erkenntnisse an Konkurrenzunternehmen oder ausländische Dienste.
Die Maßnahmen gegen den Know-how-Diebstahl sind breit gefächert. Ganz vorne rangiert die Sensibilisierung der Mitarbeiter und die Schaffung einer vertrauensvollen Firmenkultur, in der offen mit dem Thema umgegangen wird. Dies betonen die Hamburger Kriminologin Bärbel Bongartz und der Unternehmens- und Sicherheitsberater Kai Leiler.
Man versucht, so etwas zu entwickeln wie eine Haltung zum Unternehmen, um die Menschen so vielleicht davon abzuhalten, illoyal zu werden.
Aus meiner Sicht schafft man es nur, die Menschen da auch sensibel mit Daten oder mit den Unternehmens-Know-how umgehen zu lassen, wenn man von vornherein aber auch klare Regeln und mögliche Maßnahmen einfach auch kommuniziert.
Trotz all dieser Bemühungen fällt auf, die einschlägigen ausländischen Geheimdienste operieren auf deutschem Boden offensiv. Vergleichbare Aktivitäten sind Verfassungsschützern und dem BND untersagt. Gerecht, findet Ex-Geheimdienstler Klaus Leiner, sei das nicht.
Selbstverständlich sind wir benachteiligt dadurch, dass wir solche Dienstleistungen von unseren Diensten nicht in Anspruch nehmen können. Die Chinesen haben das sogar im Gesetz stehen, genauso wie die Amerikaner das im Gesetz stehen haben und die Russen sowieso. Also es ist ganz einfach, dass diese Staaten damit keine Schwierigkeiten haben, in ihr Gesetz reinzuschreiben. Wir sind chinesische Bürger und jeder chinesische Bürger hat zum Wohl des Landes insgesamt beizutragen. So ist das formuliert.
Erklärt Klaus Leiner und verweist auf die guten Gründe, weshalb die deutschen Geheimdienste in ihren Aufgaben klar beschränkt sind.
Nach wie vor wirken die Geschehnisse und die Konstruktionen aus dem Zweiten Weltkrieg nach, wo ja eine überbordende Polizei- und Geheimdienststruktur dazu geführt hat, dass wir ein absoluter Unrechtsstaat geworden sind. Das will man nicht mehr. Also wird man die Nachrichtendienste mit solchen Aufträgen auch nicht versehen, weil die Nachrichtendienste haben eigentlich den Auftrag, den Staat zu schützen und nicht die Wirtschaft.
Was bleibt, ist die enge Zusammenarbeit von Verfassungsschützern und Wirtschaftsverbänden, die Sensibilisierung vor allem des Mittelstandes und die aktive Abwehr von Wirtschaftsspionage. Die Ämter für Verfassungsschutz behalten die ausländischen Dienste und ihre Agenten im Auge. Die Diensthandys von Andrea Berner und ihren Kollegen bleiben eingeschaltet. Rund um die Uhr in Bereitschaft.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Arbeit in der Grauzone, ruppige Methoden in der globalisierten Wirtschaft. Eine Sendung von Axel Schröder, Redaktion Susanne Gommert. Ab morgen finden Sie diese Sendung dann auch in unserem Podcast-Angebot unter ndrinfo.de.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.